SWR 2 Forum.
Update für den Élysée-Vertrag. Wozu braucht es ein neues deutsch-französisches Freundschaftsabkommen? Am Mikrofon ist Martin Durm. Kein Staatenpaar auf der Welt ist so eng, so dauerhaft miteinander verbunden wie Deutschland und Frankreich. 56 Jahre hält nun schon diese Zweierbeziehung. Da kann es sicher nicht schaden, ihr etwas neuen Schwung zu verleihen. Genau das wird morgen in Aachen geschehen. Kanzlerin Merkel und der französische Staatschef Macron werden eine Art Neuauflage des schon etwas verstaubten Élysée-Vertrags unterzeichnen. Das Ziel, noch mehr Kooperation als bisher, sowie Anpassung an die weltpolitische Lage mit all ihren Risiken und Gefahren. Kann sich daraus eine neue deutsch-französische Dynamik entwickeln? Oder ist das Ganze nur feierliche Symbolpolitik? Darüber wollen wir reden in diesem SWR2-Forum. Mit dabei Professor Frank Basner vom Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg, Professor Joachim Schild, er ist Politikwissenschaftler an der Universität Trier, und aus Paris zugeschaltet ist uns die Historikerin Hélène Miard-Delacroix, Professorin an der Sorbonne. Frau Delacroix, gibt das jetzt vor allem schöne Bilder, wenn Merkel und Macron in Aachen einen aktualisierten Élysée-Vertrag unterschreiben? Oder ist da mehr dahinter? Was meinen Sie?
Ich würde antworten, beides. Schöne Bilder können nicht schaden. Also symbolische Politik hat in unserer Gesellschaft immer eine wichtige Rolle zu spielen. Und insofern schadet es nicht, wenn man zeigt, wie eng man zusammensteht in Zeiten, wo so viele sich trennen wollen. Andererseits bin ich überzeugt, dass das, was im neuen Vertrag steht, tatsächlich nicht nur die Anpassung an die weltpolitische Lage ist, sondern Anpassung an unsere Zeit mit Themen, die es 1963 noch nicht gab, als de Gaulle und Adenauer den Élysée-Vertrag unterzeichneten.
Also war die alte Fassung, die von 1963, sowas wie überholt, nicht mehr zeitgemäß?
Im Grunde war das Raster, wenn man will, weiter gültig. Nämlich das Prinzip, dass die auf höchster Ebene und dann weiter runter auf Ministerialebene und in den Verwaltungen man sich regelmäßig trifft, regelmäßig informiert und versucht, jeder einen kleinen Schritt zu machen, um zu konvergieren. Das gilt weiterhin. Auch der Vertrag in den Verbesserungen, die er erlebt hat, 1988 insbesondere unter und Kohl. Das gilt weiterhin. Nur hat man zunächst einmal die Erfahrung gesammelt, man hat Fortschritte gemacht, denen man gerecht werden kann. Und wie gesagt, gibt es heute Themen, die es damals nicht gab und für die tatsächlich eine Konvergenz, eine Zusammenarbeit, eine Kooperation und dann Konvergenz nötig sind.
Über die Themen werden wir noch mehr reden, Herr Professor Basner. Der alte Vertrag hat ja die deutsch-französische Freundschaft und Zusammenarbeit sozusagen schriftlich fixiert. Hätte man das nicht einfach so stehen lassen können?
Es bleibt ja so stehen. Es wird ja zu Recht immer darauf hingewiesen, dass dieser Vertrag nicht überholt ist, sondern jetzt einen neuen braucht, also eine Ergänzung, eine Fortschreibung. Und wenn man die gesamte Geschichte sich anschaut nach 1945, dann war es ja in einem ersten Schritt eigentlich die Gesellschaft, die sich bewegt hat. Viele Einzelpersönlichkeiten haben sehr viel in Bewegung gesetzt für die Aussöhnung. 1963 war so eine Art Krönung, wenn Sie wollen, politische Krönung. Und so etwas Ähnliches kann man vielleicht auch wieder beobachten, dass eben heute, wenn man sich das Netz der Kooperation anschaut, unglaubliche Dichte herrscht zwischen allen möglichen Akteuren, ob das Wissenschaft ist, Wirtschaft, Gesellschaft, Politik, Gewerkschaften, was auch immer. Und da gibt jetzt dieser neue Vertrag ein paar neue Impulse. Und ich denke, er kann sich sehen lassen, auch wenn natürlich es immer möglich ist zu sagen, es hätte noch viel mehr sein können.
Wenn man halbwegs versucht zu ermessen, was sich in diesem halben Jahrhundert verändert hat zwischen Deutschland und Frankreich, wo standen wir 1963 in den beiden staatlichen Beziehungen, wo steht man heute?
1963, das war eben auch ein bisschen mit de Gaulle verbunden, stand man, was die Annäherung der Gesellschaften, der Völker angeht, eigentlich schon relativ weit vorne. Danach kam dann eine große Ausweitung wegen der Strahlkraft auch dieses Vertrages. Wenn Sie an Städtepartnerschaften zum Beispiel denken, da gab es eine Gründungswelle, einen richtigen Boom nach 1963. Heute stehen wir natürlich in einem völlig anderen Europa und die Welt sieht heute auch anders aus. 1963, da waren die römischen Verträge unterzeichnet. Ja, es gab ein Europa der 6 Gründungsstaaten. Das ist heute was völlig anderes. Von daher ist auch die Architektur, wenn man das mal versucht zu verstehen, zwischen einem bilateralen, besonderen Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich und der Europäischen Union heute anders im Gleichgewicht, als das damals 1963 war. Von daher ist es nicht schlecht, wenn man das heute noch einmal neu überdenkt.
Herr Professor Schild, in diesen Tagen reden alle vom Brexit. Die EU ist im Krisenmodus. Und da hinein jetzt diese Neufassung des deutsch-französischen Freundschaftsvertrages. Man hat nicht gerade den Eindruck, dass das allzu viel Aufsehen erregt. Wird da etwas in der öffentlichen Wahrnehmung unterschätzt?
Nein, ich glaube nicht, dass das unbedingt unterschätzt wird. Ich denke, in diesen Krisenzeiten, die Sie angesprochen haben, kann es durchaus sinnvoll und förderlich sein, nochmal zu betonen, dass Deutschland und Frankreich in dieser von Krisen geprägten EU eine Art Verantwortungsgemeinschaft bilden und dem einen symbolischen Ausdruck zu geben. Ich denke, dass es im Ausland vielleicht ein paar durchaus kritische Reaktionen geben könnte, wenn in den Feierlichkeiten der Eindruck entstünde, dass hier eine exklusive Art der bilateralen Beziehung, die andere europäische Partner von Konsultationsverhandlungsprozessen ausschließt, entstehen könnte. Das war immer im Grunde, wenn die Beziehungen zwischen beiden Ländern sich verdichtet haben, eine Kritik, die aus dem Ausland kam. Insofern ist es
vor
wichtig,
allem von den Briten, nicht?
Nicht nur von den Briten, das war genauso bei kleineren Staaten, bei den Niederländern, später nach den Beitritten etwa auch aus Dänemark oder anderen skandinavischen Staaten zu hören, dieses Argument, dass andere zur Seite gedrückt werden könnten durch einen dominanten deutsch-französischen Bilateralismus, gab es von vielen Seiten in der Vergangenheit. Gleichzeitig aber auch eben die Erwartung, dass wenn in der Europäischen Union Krisensituationen zu meistern, Krisen zu lösen sind, dass Deutschland und Frankreich hier vorangehen sollen. Es waren sozusagen immer widersprüchliche Erwartungen, die an diese bilaterale Beziehung von außen gerichtet worden sind.
Aber was wird da jetzt wirklich neu geschrieben, umgeschrieben oder neu gewichtet?
Ich denke, dass inhaltlich ein paar Akzente gesetzt werden. Es ist schon angesprochen worden, ein paar neue Themen, etwa im Bereich der nachhaltigen Entwicklung, Umweltthemen, internationaler Klimaschutz sind hier genannt. Es sind auch regionale, grenzüberschreitende Zusammenarbeit festgelegt worden oder im Vertrag verankert als ein bevorzugtes Feld der Kooperation. Aber wenn man die inhaltliche Seite anguckt, würde ich das jetzt nicht überschätzen. Ich meine, auch der Élysée-Vertrag hat schon einen flexiblen Rahmen geboten. Und solche Vertragswerke können ja nicht nur eine aktuelle politische Agenda abbilden, sondern müssen einen Kooperationsrahmen für Jahrzehnte im Grunde zwischen den beteiligten Partnern eröffnen. Da ist Flexibilität gefordert. Das hat der alte Vertrag geboten. Der neue hat ein paar inhaltliche Änderungen, auch ein paar organisatorische Änderungen hinzugefügt. Ich denke, in 50 Jahren wird der Élysée-Vertrag immer noch als wichtiger Vertrag wahrscheinlich stehen in der politischen Landschaft, während der Aachener Vertrag von einer geringeren Bedeutung sein wird, aus meiner Sicht.
Wenn ich da mal kurz einhaken darf, man kann ja schon noch ein bisschen präziser fassen, was da drin steht. Es gibt ein paar Dinge, die wirklich bemerkenswert sind. Zum Beispiel gibt es einen Abschnitt über Verteidigung. Das, wenn man das in Ruhe liest, kann man schon sagen, das ist beachtlich. Das steht ausdrücklich drin. In Respekt des NATO-Vertrags und so weiter verpflichten sich Deutschland und Frankreich gegenseitig, sich im Falle eines Angriffs gegenseitig mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln, auch allen militärischen Mitteln, gegenseitig zu unterstützen. Das ist schon etwas, was es in der Form nicht gegeben hat. Und das heißt im Endeffekt ja auch, die deutsche Regierung hat akzeptiert, dass Frankreich seinen Atomschild auch über Deutschland aufspannt. Jetzt kann man sagen, das ist sowieso in der NATO alles gegeben, aber dass das da steht und mit dieser Werbe und dem Pathos auch tatsächlich unterzeichnet werden wird, das ist schon etwas Neues. Und interessant ist auch der Abschnitt über die Wirtschaftsfragen, denn da steht auch drin, ja, wir haben die Europäische Union, aber wir wollen Deutschland und Frankreich viel näher und viel stärker konvergieren bis hin zu einer Gesetzgebung, da geht es dann um die Besteuerungsgrundlagen, also eine Konvergenz in sehr heiklen, sehr nationalen Domänen, das finde ich ist schon einigermaßen bemerkenswert. Und letzter Punkt, es steht überall dabei, und das antwortet auf die Frage, was sagen die anderen Europäer dazu, steht überall ausdrücklich dabei, diese Schritte sind offen für andere europäische Partner. Das, was Macron sehr am Herzen liegt, eben eine Tür zu öffnen für ein Europa, notfalls, wenn nötig, der zwei Geschwindigkeiten.
Frau Mireille Delacroix, das hört sich ja ganz schön an. Das sind ja Absichtserklärungen. Aber inwieweit haben die etwas mit der tatsächlichen Sicherheitspolitik zu tun? Ein gemeinsames Manöver lässt sich wunderbar inszenieren, aber in der militärischen Praxis gibt es doch relativ wenig, wo Frankreich und Deutschland bislang an einem Strang gezogen haben, oder?
Ich glaube, das sollte man auch in der Geschichte, also mit einer historischen Tiefe beobachten. Denn das, was Frank Basner gesagt hat, ist sehr wichtig, wenn er sagte, dass Frankreich sein Atomschild über Deutschland ausspannt. Aber er hat gesagt, dass Deutschland das zulässt. Im Grunde ist es in den letzten Jahrzehnten immer wieder eine Bitte aus der Bundesrepublik gewesen, dass die offizielle Position Frankreichs in Sachen Nuklearverteidigung ist, dass der Verteidigungsfall auch eintritt, sobald, damals war es an der Elbe, ein Angriff kommt. Insofern finde ich interessant in diesem neuen Text, dass es das Ergebnis von Schritten zueinander gewesen ist. Das heißt, man sieht an unterschiedlichen Stellen, wo welche Seite ein Kompromiss eingegangen ist. Und diese Geschichte mit der gemeinsamen Verteidigung und mit dem gegenseitigen Schutz ist tatsächlich, kann man historisch sehen, seitdem Mitterrand auch mit der Bitte konfrontiert wurde, das Ende einer Entwicklung, die die beiden Länder sehr lange beschäftigt hat. Und jetzt wird ganz offiziell gesagt, dass wenn Deutschland angegriffen wird, dann dort Frankreich sich als selber angegriffen fühlt. Es gibt andere Passagen, wo man eher den Eindruck hat, dass tatsächlich Deutschland da einen kleinen Schritt in Richtung Frankreich macht. Überall, wo insbesondere in der Präambel die Rede ist von Solidarität in der Europäischen Union oder die schon angekündigte Konvergenz in sehr heiklen wirtschaftlichen Domänen. Insofern finde ich, dass dieser Text nicht nur ein Programm für die Zukunft ist, sondern an sich selbst nicht nur eine Bestandsaufnahme ist dessen, was man schon geleistet hat seit 1963, sondern auch zeigt, wie Deutsche und Franzosen bereit sind, ja, sich anzustrengen, damit man ein gemeinsames Feld findet, wo man praktisch versuchen kann, die beiden Systeme konvergieren zu lassen. Insofern ist es ein flexibler Rahmen, aber in der Longue Durée würde ich sagen, ist es ein Meilenstein in der deutsch-französischen Geschichte.
Herr Professor Schild, bleiben wir noch einen Moment bei dem Thema gemeinsame Sicherheitspolitik, so wie sie jetzt auch im neuen Élysée-Vertrag festgeschrieben ist. Frankreich zieht de facto, wenn es sein muss, binnen 24 Stunden in den Krieg. Es geht ja weniger um die Frage, ob Deutschland angegriffen wird im militärischen Alltag, sondern ob man bereit ist, im Ausland gemeinsam zu intervenieren. Deutschland zögert, hadert mit seiner militärischen Rolle in der Welt. Wie passt das zusammen? Die französischen Generäle haben mal gesagt, wir kämpfen, die Deutschen tun das nicht.
Natürlich war in der Vergangenheit immer der Parlamentsvorbehalt auf deutscher Seite in Frankreich ja ein Stein des Anstoßes. Deutschland kann nicht sozusagen durch eine einsame Entscheidung der Regierung über Nacht, ohne das Parlament zu fragen, in einen militärischen Konflikt eintreten. Und aus Sicht eines deutschen Bürgers würde ich sagen, das ist auch gut so und sollte so bleiben. Die Frage ist, wie man politisch damit umgeht. Ein anderer Bereich wäre auch zu nennen, der explizit in diesem Aachener Vertrag erwähnt ist, sind die unterschiedlichen Bestimmungen zu Rüstungsexporten. Hier ist explizit verankert, dass hier eine gemeinsame Linie gefunden werden soll, dass man sich hier einander annähert. Das war auch ein Dauerproblem bei gemeinsamen Rüstungskooperationsprojekten. Und hier sind ja für die Zukunft, was Hauptwaffensysteme angeht, deutsch-französische Kooperationen geplant für die nächsten Jahre im
Aber
Bereich
Herr
der Luftwaffe.
Ja. Entschuldigen Sie die Unterbrechung. Nur gerade haben wir erlebt, dass auch was Rüstungsexporte angeht, Frankreich und Deutschland völlig unterschiedliche Politiken betreiben. Deutschland hat ein Waffenembargo befristet gegen Saudi-Arabien verhängt. Präsident Macron hat erklärt, das interessiert uns überhaupt nicht, wir liefern weiter. Wieso redet man von einer gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, wenn man im ganz normalen politischen Alltag sich nicht mal in diesem Punkt einig ist?
Und es ist ja nicht so, dass es in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit auf dem Felde der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik keine Fortschritte gegeben hätte. Es gab auch gemeinsame Einsätze in Afrika, im Subsahara-Afrika in der Vergangenheit. Man sollte jetzt nicht alle Probleme an einzelnen Punkten festmachen, wo in der Tat Rüstungsexportbestimmungen oder Parlamentsvorbehalte auf deutscher Seite eine Hürde für Kooperation sind und voraussichtlich auch bleiben werden. Das wird der Vertrag als solcher auch nicht ändern. Wir müssen einige Jahre ins Land gehen, bevor deutsche Rüstungsexportbestimmungen angepasst werden. Aber ich habe das Beispiel der Kooperationen im Bereich von Waffensystemen gewählt, weil es dort sozusagen unmittelbar relevant ist, schon für die französische Entscheidung, sich auf diesen Kooperationsweg zu begeben, ist die Frage wichtig, inwieweit in Zukunft dann Waffensysteme, die gemeinsam produziert werden, auch exportiert werden können, als Beispiel.
Sicher, ist völlig richtig, ich würde Herrn Schulte absolut zustimmen. Vielleicht, wenn wir schon vom Parlament reden, könnte man noch einen anderen Aspekt einführen, der auch, denke ich, auf Dauer eine erhebliche Wirkung entfalten wird. Es gibt nämlich parallel zu diesem neuen Vertrag ein Abkommen zwischen den beiden Parlamentskammern, Bundestag und Assemblée Nationale. Das wird morgen nicht Thema in der Öffentlichkeit sein, weil man den Versuch, gleichzeitig dieses Parlamentsabkommen zu verabschieden und den Aachener Vertrag zu unterzeichnen, nicht hinbekommen hat. Da gab es ein bisschen ein Gerangel zwischen Bundeskanzleramt und dem Bundestagspräsidium. Kurzum, die Parlamente werden sich stärker zusammensetzen, wenn es um solche Fragen, vielleicht gerade auch im Hinblick auf gemeinsame Richtlinien für Exportbestimmungen im Rüstungsbereich, das könnte ja so ein Fall sein. Und wenn die Parlamente hier näher zusammenrücken, auch lernen wirklich voneinander, wie es im jeweils anderen Land einfach mit den Institutionen bestellt ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass hier Konvergenz möglicher wird, als das bis jetzt der Fall war. Ob das schnell geht, das wissen wir alle nicht. Und überhaupt noch ein Wort zu dem Vertrag. Solche Verträge, die sind völkerrechtlich bindend. Das hat den großen Vorteil, dass man sich, wenn man Politik machen will, darauf berufen kann. Aber Voraussetzung ist, dass man Politik machen will. Es ist nicht garantiert, dass das, was als Absicht in so einem Vertrag steht, auch umgesetzt wird. Das ist einfach so. Das war beim ersten Élysée-Vertrag übrigens auch nicht anders. Da stand viel drin und es war am Anfang gar nicht sicher, ob da etwas umgesetzt würde. Mit der Zeit hat es aber eben doch seine Wirkung entfaltet. Von daher würde ich denken, dass auch diesmal viel davon abhängen wird, was die jeweiligen Regierungen tun wollen. Dann kann daraus durchaus etwas entstehen, was für andere Europäer auch interessant sein kann.
Im ersten Élysée-Vertrag gab es ja auch eine Präambel. Die deutschen Abgeordneten im Bundestag haben damals darauf gedrängt, die Beziehungen zu den USA in den Vordergrund zu rücken. Dahinter stand die Angst, de Gaulle wolle Deutschland aus der Westbindung rausbrechen. Wenn man das abgleicht mit der Situation heute. Heute sagen deutsche und auch französische Politiker, wir können uns nicht mehr auf die USA verlassen. Trump macht das unmöglich. Ist diese enge Kooperation, die jetzt im zweiten Élysée-Vertrag festgeschrieben wird, eine unmittelbare Folge auch der Tatsache, dass man Washington nicht mehr vertraut und sich auf seine eigenen Stärken besinnt?
Ja, wissen Sie, in der deutsch-französischen Geschichte, in der Geschichte der deutschen Franzosen, haben die Dritten immer eine sehr große Rolle gespielt. Und in der Entstehungszeit des Élysée-Vertrages in den 60er Jahren ist im Hintergrund ganz massiv das Vereinigte Königreich und auch Kennedy und Amerika. Und insofern ist es sehr wichtig, das nicht aus dem Auge zu verlieren, dass jetzt ein besonderer Kontext entstanden ist, wo das Vertrauen im transatlantischen Verbund erschüttert ist und dass hier unsere Situation wesentlich unterscheidet von dem Kontext von 63, als im Mai der Bundestag dem Élysée-Vertrag eine Präambel hinzugefügt hatte, die im Grunde sagt, die Annäherung an Frankreich ändert nichts an unserer Engagements gegenüber Amerika, Großbritannien etc. Das ist, glaube ich, eine etwas dramatischere Situation, die wir heute Abend und diese Zusammenfallen von Brexit, von Trump in Amerika und gewisse Fragen über die Zukunft der Atlantischen Allianz, sowie auch die binnenpolitische Situation in Europa. Das ist ein ziemlich dramatisches Kontext, der uns zwingt, jetzt wirklich aus diesem Text nicht nur leere Worte zu haben.
Wenn ich noch ein Wort sagen darf zu den Kausalitäten, warum jetzt dieser Vertrag? Natürlich hatte der Miadlakor recht, wenn sie sagt, die Dritten spielen eine große Rolle dabei. Andererseits ist die Idee, diesem Élysée-Vertrag neuen Wind zu geben, neuen Schwung, oder einen neuen Vertrag zu machen. Die Idee ist nicht ganz neu. Also das geistert schon lange in den Köpfen und auch den Amtsstuben herum. Ich erinnere mich an den 40. Jahrestag 2003 des Élysée-Vertrags. Da gab es das auch schon mal, wurde aber gerade von deutscher Seite immer wieder weggeschoben. Von daher kann schon sein, dass jetzt die schwierigen Umstände gerade die deutsche Seite dazu bewegt haben, doch dem Drängen, das oft aus Frankreich kam, nachzugeben und zu sagen, ja, wir wollen das auch, noch einmal bekräftigen und mit neuen Möglichkeiten ausstatten, um eben auch zu signalisieren, den anderen europäischen Partnern, aber auch international, wir werden gemeinsam vorangehen. Wie schnell das dann geht, das wird man sehen.
Heißt also, diesen neuen Vertrag gäbe es auch ohne einen Donald Trump als US-Präsident?
Vielleicht nicht heute. Irgendwann hätte es das dann schon gegeben. Ich kann mir vorstellen, dass das beschleunigt hat.
Ich denke, ein Aspekt, der mit berücksichtigt werden sollte bei dieser positiven deutschen Reaktion auf eine alte französische Idee, war auch, dass die Erwartungen aus Frankreich an die Bundesregierung spätestens seit der Wahl von Macron sehr hoch waren. Und die Bundesregierung, weil es eine Bundestagswahl gab und dann die Regierungsbildung monatelang gedauert hat, nicht in der Lage war, über einen längeren Zeitraum hierauf eine Antwort zu formulieren. Auf der symbolischen Ebene hat sie hier ein Zugeständnis gemacht, in dem dieser Vertrag mitgetragen und unterzeichnet wird. Jetzt gilt es eben nicht nur auf der symbolischen, sondern auf der politisch-praktischen Ebene, ein Unterfutter sozusagen, eine echte politische Basis für dieses Vertragswerk zu liefern, weil ansonsten eine überhöhte Symbolik in ihr Gegenteil umschlagen kann, wenn die politischen Akteure auf beiden Seiten nicht in der Lage sind zu liefern.
Das ist die Kooperation im Großen. Schauen wir auch mal auf die Kooperation zwischen Deutschland und Frankreich im Kleinen. Es heißt ja, dieser Vertrag würde insbesondere in den Grenzregionen etliches zum Besseren verändern. Aber nun gibt es ja 2500 deutsch-französische Städtepartnerschaften, 180 akademische Austauschprojekte. Es gibt permanente Treffen auf kommunaler und auf auch hoher politischer Ebene. Was fehlt da jetzt noch mehr, gerade in den Grenzregionen, in dem, was wir Eurodistrikte hier in der Region nennen?
Also dazu könnte ich stundenlang reden, aber die Zeit haben wir nicht. Ich versuche es mal ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Die Absurdität ist ja folgende. Wenn Sie die EU-Poesie oder Prosa oder die Märchen, je nachdem, wie man es einschätzt, lesen, zu den Grenzregionen in Europa, dann heißt es da grundsätzlich immer, dort wächst zusammen, was zusammengehört, dort wird Europa spürbar für die Bürger und so weiter und so fort. Wenn man hinguckt, ist genau das Gegenteil der Fall, weil in den Grenzregionen kollidieren eben die nationalen Verwaltungssysteme mit ihren Bestimmungen. Und da ist es verdammt schwierig, praktische Dinge zu lösen, ob das Krankenversicherung angeht, ob das die Gültigkeit von Abschlüssen angeht. Das ist alles furchtbar mühsam, das ist seit 40 Jahren ungefähr schon bearbeitet worden und immer noch gibt es ganz grundlegende Probleme. Es gibt kleine Fortschritte natürlich, aber jetzt haben wir etwas und das ist neu in diesem Vertrag in der Tat, haben wir auf nationaler Ebene eine Erklärung, dass wenn eine Annäherung der nationalen Bestimmungen in den ganzen kleinen Dingen des kleinen Grenzverkehrs nicht zu einer vernünftigen Lösung führen können, dann darf vom nationalen Recht abgewichen werden. Das ist nun wirklich neu. Das hat wohl Frankreich vor allem sehr viel Mühe gekostet, das durchzukriegen und für sich selbst auch zu akzeptieren. Das wäre eine Möglichkeit, dass man dann in der Tat die ganzen kleinen Widrigkeiten derer, die auf der einen Seite leben, auf der anderen arbeiten, regelmäßig hin und her, von einem Gesundheitssystem ins andere wechseln, das dann zu befördern. Kann man hoffen, dass das vorangeht? Ich bleibe trotzdem skeptisch, weil nichts so große Beharrungskräfte hat wie nationale Verwaltungen.
Zumal ja Grenzgänger in der Region geradezu verzweifeln, wenn sie ihre Steuererklärung ausfüllen müssen. Oder französische Betriebe, die eben doch alles tun, um letztendlich deutsche Konkurrenz sich vom Leib zu halten. Umgekehrt ist das auch der Fall. Deutsche Unternehmer in Grenzregionen klagen oft über bürokratische Hürden, wenn sie in Frankreich tätig werden wollen. Ist das, was auf dem Papier steht, so himmelweit entfernt vom Alltag, den die Leute erleben, gerade in den Grenzregionen?
Ja, es ist schon so, dass man sich in Berlin zum Beispiel fragt, wir wurden auch von Abgeordneten oder von Verwaltungsmitarbeitern gefragt, sagen Sie mal, warum soll sich eigentlich Berlin darum kümmern? Das kann man doch vor Ort regeln. Und da merkt man eben, nein, das ist nicht so einfach, weil oft die Problemlagen ja ganz verschiedene Akteure einbindet. Von der kommunalen über die Landesebene in Deutschland bis zu den Kammern, denken Sie an Berufsabschlüsse, das ist Privileg. Und in Frankreich ist es halt immer noch so, dass sehr viel durch nationale Ministerien bestimmt wird. Von daher ist der Versuch, zumindest aller Ehren wert, mal sozusagen eine Clearingstelle auf höchster Ebene einzurichten. Aber da wird es auch darauf ankommen, ob diese Clearingstelle Durchschlagskraft hat und tatsächlich bereit ist, sich mit diesen ganzen furchtbar kleinen, aber doch furchtbar wichtigen und störenden Details zu befassen.
Frau Mia Delacroix, wie erleben Sie das? Gibt es so etwas wie
ein gegenseitiges Interesse, auch gerade bei jungen Leuten, sich aufeinander einzulassen. Ich höre, immer weniger Franzosen lernen Deutsch an den Schulen und immer weniger Deutsche lernen Französisch. Hinkt da womöglich der Alltag der Politik hinterher?
Wahrscheinlich, wenn man den Artikel 10 in diesem neuen Vertrag liest, wollen sich die beiden Regierungen engagieren, die beiden Länder insgesamt, auch die Parlamente, die Förderung des Erwerbs der Partnersprache zu verfolgen. Und das hatten wir schon im ersten Vertrag. Und im Laufe der Jahre gibt es immer wieder dieselben Sonntagsreden, klingen sie so ein bisschen, wo von oben quasi die Mahnung kommt, man soll doch die Sprache des anderen lernen. Leider ist es in der Praxis nicht so. Leider auch ziemlich parallel in Deutschland und in Frankreich, und das hat, glaube ich, auch ganz andere Gründe als das Bild des anderen. Denn insgesamt ist das Bild Deutschlands in Frankreich positiv. Nur, und das ist ein Element des Kontextes, das man hier in Paris und hier in Frankreich in den letzten Tagen ganz besonders erlebt, dass die Aufmerksamkeit dieser Vertrag auf sich gezogen hat, leider nicht die ist, die man sich gerne vorgestellt hätte. Denn es ist seit gestern in Frankreich so, dass Politiker aus dem rechten Rande, insbesondere Marine Le Pen und Dupont-Aignan, selbst wohlwissend, lügend, alles mögliche Negative über diesen Vertrag gesagt haben und Gerüchte verbreitet haben, wie, und da muss man nur lachen, dass da Präsident Macron sich anschickte, Elsass und Lothringen den Deutschen zu verschenken, Deutsch als Amtssprache im Elsass einzuführen und den ständigen Sitz Frankreichs im Sicherheitsrat an Deutschland zu vergeben. Da kann man nur sagen, das kann nicht ernst sein. Leider haben sich diese Gerüchte so verbreitet, dass die ganzen Medien seit heute Morgen in Frankreich voll davon sind und wo wir immer wieder, jeder, der Verstand hat und die Möglichkeit hat, das Wort zu ergreifen, zu sagen, das hat überhaupt keinen Sinn. Wenn man die Artikel des Textes liest, liegt nirgendwo eine solche mehr. Aber das zeigt, dass aus dem rechten Rand der Gesellschaft, wie zum Teil auch ein bisschen aus der extremen Linken, die Bereitschaft da ist, alte Phantombilder wach zu bekommen, mit dieser wahnwitzigen Angst vor der Franzosen vor einem Verlust Elsass und Lothringens in einem Konflikt mit Deutschland und diese Vorstellung, dass der französische Staatspräsident Hampelmann und Werkzeug eines mächtigen Deutschlands wäre. Das macht mich sehr traurig. Ich hoffe, dass nicht sehr viele Leute dem glauben, aber das gibt dem Ganzen einen kleinen Kammerton, der nicht sehr angenehm ist.
Aber Sie haben es gerade angedeutet, die radikale Linke verhält sich ja ähnlich. Ihr geistiger und auch politischer Führer Mélenchon sagt immer wieder, wir unterwerfen uns hier womöglich einem deutschen Direktorat, einem deutschen Diktat. Lässt das nicht ziemlich tief blicken, was die beidseitigen Beziehungen angeht? Denn insgesamt ist die radikale Rechte und die radikale Linke womöglich bei den kommenden Europawahlen im Mai bei einem Prozentsatz von etwa 40%. Das hieße ja, dass 4 von 10 Franzosen solch radikale Positionen zumindest für wählbar halten. Und das sind ja auch antideutsche Positionen dann.
Ja, das wäre dann noch zu beweisen, ob die Wahl für diese Parteien unbedingt eine antideutsche Position bedeutet. Nur es ist eine Taktik der Politiker, an solche, sagen wir mal, alten Bilder zu appellieren, die dann en bloc genommen werden von Leuten, die von selbst wahrscheinlich nicht drauf gekommen wären. Deswegen finde ich das eine ganz besondere, schlimme Verantwortlichkeit von Politikern, die selber sehr genau wissen, was in dem Text steht und dass nirgendwo solche Gefahren existieren, die aber mit den Ängsten und mit dem Unwissen der Menschen spielen. Insgesamt bleibt das Bild Deutschlands in allen Umfragen positiv und mit dieser klassischen Mischung, die man in Frankreich hat, gegenüber Deutschland, nämlich eine Art Bewunderung und zugleich, ach ja, die Franzosen haben mehr Stil oder so, solche alten Vorurteile, die kursieren. Aber ich hoffe, dass in diesem Kontext das Bild des ganzen Vertragswerkes nicht zu sehr darunter leidet.
Herr Schild, wie beurteilen Sie das als Politikwissenschaftler? Einerseits gibt es da nun einen neu aufgelegten Élysée-Vertrag, andererseits wird Stimmung dagegen gemacht, vor allem in Frankreich.
Ich würde zunächst mal abwarten wollen, inwieweit in Deutschland auch von einigen politischen Kräften Stimmung gegen dieses Vertragswerk gemacht wird. Ich meine, die Bundesrepublik verpflichtet sich zu einer stärkeren verteidigungspolitischen, militärischen Zusammenarbeit, zur Entwicklung einer gemeinsamen strategischen Kultur mit Frankreich. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch von Seiten der Linken, also der Linkspartei in der Bundesrepublik, dieses Vertragswerk als ein Schritt auf einem Weg zur Militarisierung deutscher Außenpolitik gegeißelt wird. Das müssen wir mal abwarten, wie die Kritik und die Konfliktlinien in beiden Ländern verlaufen. Natürlich ist es bedenklich, aber es war aus meiner Sicht vorhersehbar, dass die Ratifizierungsdebatten um dieses Vertragswerk in beiden Ländern antideutsche, auf französischer Seite vielleicht auch antifranzösisch, das wird man abwarten müssen, Ressentiments auf deutscher Seite mobilisierbar machen oder dass es politische Akteure gibt, die genau das versuchen werden. Das ist kein Grund, auf so einen Schritt zu verzichten. Man muss sich nur dessen bewusst sein, dass man durch eine öffentliche Debatte eben diese Konfliktlinien produziert. Interessant ist, dass die ja dann ganz anders verlaufen als die politischen Konfliktlinien um den Élysée-Vertrag, wo auf deutscher Seite ganz klar Atlantiker gegen Gaullisten standen. Hier sind Nationalisten und Populisten auf der einen Seite und die, die die europäische Fahne hochhalten, die Konfliktparteien, die sich einander gegenüberstehen sozusagen.
Ein kleiner Vorgeschmack, wie das in Deutschland debattiert werden könnte, hatte man schon am vergangenen Donnerstag. Da war eine Aktuelle Stunde im Bundestag auf Antrag der AfD, interessanterweise. Da konnte man das schon ganz gut anschauen. Da hat nämlich der Herr Gauland einfach behauptet, dieser Text würde geheim gehalten, hat also so Konspirationstheorien in die Welt gesetzt. Das ist eine dreiste Lüge, denn ganz offiziell wurden den Fraktionen dieser Text schon längst zugestellt, sodass natürlich auch die AfD-Abgeordneten Zugang zu diesem Text hatten. Und da hat er auch so etwas versucht, wie einen antifranzösischen, wie soll man sagen, Gefühl aufzubauen, nach dem Motto, die wollen bloß unser Geld, so diese alte Angst, die in Deutschland ja auch kursiert. Von daher haben Sie recht, Herr Schild, das wird noch ganz spannend, wie diese Ratifizierungsdebatte dann in den Parlamenten abläuft.
Könnte das eine Provokation gerade für populistische Politiker sein, dass sie auch das Gefühl haben, wir geben hier noch mehr nationale Souveränität ab als ohnehin schon?
Ja, das geht in die Richtung, das ist schon so. Wobei Souveränität aufgeben kann man nur wirklich nicht behaupten, wenn zwei souveräne nationale Staaten sich auf etwas einigen. Das ist ein klassisches zwischenstaatliches Instrument. Von da würde ich da auch die Kirche im Dorf lassen.
Trotzdem schauen viele Deutsche etwas verwundert derzeit auf das Phänomen der Gilets jaunes. Vielen ist das ein Rätsel. Frankreich ist einerseits ein sehr, sehr großzügiger Subvention- und Versorgungsstaat. Ich glaube, der größte in Europa. Und trotzdem revoltieren andererseits derzeit Zehntausende in gelben Westen gegen das System, derzeit verkörpert durch Präsident Macron. Diese Bewegung der gelben Westen, wie passt das derzeit zu diesem Streben, eine gemeinsame neue Grundlage zwischen Deutschland und Frankreich aufzubauen? Zeigt das nicht, dass die beiden Länder doch weiter entfernt sind, als es offiziell scheint?
Ja, das zeigt vor allem, dass es in der Bevölkerung, in Frankreich zumindest, in Deutschland weiß man nicht, aber dass es in Frankreich zumindest einen Teil der Bevölkerung gibt, der den Eindruck hat, dass was da oben gemacht wird, nicht für das Volk da unten gilt. Und deswegen ist die letzte Bemerkung über die freie Entscheidung von zwei souveränen Staaten hier in Frankreich völlig diskutiert. Im Sinne von, sowieso seien die Politiker, sowohl Staatspräsident als auch die Abgeordneten, wären nicht repräsentativ. Das heißt, da wird insgesamt nicht nur das Steuersystem in Frage gestellt, das wohl auch diskutiert werden kann, aber insgesamt die Repräsentativität der Gewählten. Und das ist insofern eine Krise, die sehr lange schwelen konnte, ohne dass man es wirklich gemerkt hat oder nicht merken wollte. Nämlich dieser Protest der Gelbwesten ist nicht nur ein Protest gegen ein Steuersystem und eine gewisse Ungerechtigkeit, die da gesehen wird in der Verteilung der Steuerlast, sondern es ist eher eine grundsätzliche Infragestellung der französischen Institution und der Repräsentativität der Gewählten, sowohl im Parlament als auch des Präsidenten, der direkt vom Volk gewählt. Und da wird auch mathematisch sehr komisch zusammengerechnet, dass er im Grunde nicht vom Volk gewählt wird und nicht von der Mehrheit, was eine ganz insgesamt eine Infragestellung der Institution der Fünften Republik bedeutet. Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass nicht von ungefähr Madame Le Pen und Dupont-Aignan sich darauf gestürzt haben, dass dieser Vertrag, wie vor einigen Wochen auch der Vertrag von Marrakesch, ein gefundenes Futter ist für diese Lügen, nach der die da oben für sich, für ihre eigenen Interessen und die Interessen ihrer Kapitalisten insgeheim handeln würden, dass Frau Merkel in der Nacht möglicherweise Migranten heimlich ins Land reinkommen lässt. Das passt sehr gut in ein Narrativ, das in gewissen Gruppen der französischen Bevölkerung zurzeit dominant ist und nicht zu übertönen ist.
In Bezug auf die Gelbwesten und die Auswirkungen dieser Protestbewegung sollte man vielleicht den Blick ein bisschen weiten. Also man hat ja hier am exemplarischen Einzelfall ein Phänomen, dass Regierungen innenpolitisch unter Druck geraten, sich hier einer Protestbewegung gegenüber sehen, was sie außenpolitisch und europapolitisch in ihrer Handlungsfreiheit stark einschränkt. Wir wissen nicht, wie der Ausgang dieser Protestbewegung in Frankreich sein wird. Wir wissen nicht, welche innenpolitische Stärke und Position Macron in 6 oder 12 Monaten in Frankreich haben wird. Und es ist aber auf der anderen Seite völlig klar, dass eine Redynamisierung deutsch-französischer Beziehungen, die ja angestrebt ist mit diesem Vertrag, nur denkbar ist auf einer soliden Grundlage innenpolitischer Unterstützung für die angedachten Projekte sowohl in Frankreich als auch in Deutschland. Das Gleiche gilt für Projekte auf der europäischen Ebene. Auch in Deutschland ist die Frage, inwieweit politische Führungsfähigkeit, um auf bestimmte deutsch-französische wichtige gemeinsame Projekte oder europäische hinzuarbeiten, noch gegeben ist am Ende einer Ära Merkel, wo die politische Integrations- und Führungsfähigkeit der Bundeskanzlerin ganz offensichtlich auch gelitten hat.
Herr Professor Basner, wenn man aber die Wahrnehmung gerade auch in deutschen Medien zur Kenntnis nimmt, die ist ja äußerst kritisch, gerade was die Proteste der Gelbwesten angeht. Da ist immer wieder in Kommentaren zu lesen, dem Himmel sei Dank, dass sich die Kanzlerin nicht auf die finanzpolitischen Visionen für eine gemeinsame Eurozone einlassen wollte, ein gemeinsames Budget. Dann müssten wir im Grunde die Zeche zahlen. Zeigt das, dass diese Proteste eher zu einer Entfremdung zwischen beiden Ländern, zu mehr Unverständnis führen als zu mehr Verständigung?
Als Macron gewählt wurde, da waren die Deutschen sowas von enthusiastisch, viel mehr als die Franzosen, selbst die ihn gewählt haben. Ja, von daher ist das jetzt ein Rückfall in eine Wahrnehmung, die über Jahre galt, nämlich ein gewisses Misstrauen gegenüber der Fähigkeit der Französischen Republik, sich an neue Gegebenheiten in der Welt anzupassen. Ich würde eher sagen, es ist ein Misstrauen, das zurückkehrt in vielen Köpfen nach dem Motto, man traute Macron zu, das Schiff sozusagen flott zu machen mit seinem jugendlichen Enthusiasmus, mit seinem Handlungstrieb, mit seiner Lust, auch Dinge umzusetzen. Man wartete ja gerade schon darauf, dass Protestaktionen entstehen. Er hat viele Reformen gemacht und es gelang nicht, eine Streikfront aufzubauen. Nun hat ihn diese Gelbwestenbewegung kalt erwischt sozusagen, da wo sie vielleicht gar nicht vermutet worden war.
Und viele sagen, er ist eingeknickt. Hat den Forderungen nachgegeben.
Er hat lange nachgedacht, wahrscheinlich, nehme ich mal an zumindest, und hat dann in der Tat ziemlich viel nachgegeben. Und ob jetzt der Versuch, etwas für Frankreich Atypisches zu tun, nämlich eine Bottom-up-Inszenierung von Diskussionen durchzuführen, ob das wirklich klappt, ob diese große nationale Debatte, die ja von den Bürgermeistern mitgetragen werden soll, ob die so glaubwürdig ist, wie das nötig wäre, um Vertrauen wiederherzustellen in Frankreich, das wissen wir alle noch nicht. Ich fürchte, es ist ein bisschen spät. Man hätte natürlich viel früher anfangen können, auf die Bürgermeister zu hören. Übrigens auch auf die Abgeordneten von En Marche. Die haben ja schon damals, als diese Regelung mit den 80 Kilometern auf der Landstraße, Sie sehen, mir ist das Thema wichtig, weil ich selbst darunter immer leide, dass das so langsam vorangeht. Schon damals sagten die Abgeordneten von En Marche, bitte mach das nicht. Und trotzdem hat die Regierung dieses Instrument eingesetzt. Also ich denke, ein bisschen hinhören, was in der Fläche des Landes los ist und wo der Schuh vieler Bürger drückt, das hätte der Sache gut getan. Ob das jetzt repariert werden kann, wissen wir nicht.
Frau Mia de la Croix, wie nehmen Sie das in Paris wahr? Hier in Deutschland sagt man, das Einknicken Macrons beweist letztendlich, dass er eben doch Geld ausgibt. Unsere Befürchtungen waren die richtigen gewesen. All dieses Misstrauen kommt jetzt wieder hoch. Wie nehmen Sie das wahr?
Ich nehme das so wahr, dass er tatsächlich lange nachgedacht hat. Vielleicht zu lange, vielleicht hätte eine sehr frühe Antwort, ein Zug gehen auf die Protestler besser gewirkt. Insofern war er tatsächlich so kalt erwischt, dass er wie unfähig war, überhaupt ein Wort zu sagen. Das Nachgeben hat er sehr ungern gemacht, denn im Grunde hatten die Deutschen recht, ihm zu vertrauen und zu sagen, das ist der, der das Land reformieren wird. Da, wo es ziemlich dramatisch ist, ist, dass viele derjenigen, die von diesem Geschenk in Anführungsstrichen etwas bekommen haben, sich überhaupt nicht zufrieden geben und sagen, das sei Almose und sie wollten viel mehr und stellen überhaupt auch die Legitimität des Staatspräsidenten in Frage. Insofern ist von einem Protest wegen einer gewissen Schwierigkeiten im Alltag wirklich zu einer zum Teil revolutionär orientierten Bewegung in der Minderheit derjenigen, die weiterhin protestieren. Denn das ist auch das, wenn Sie nach meiner Wahrnehmung fragen, das ist das, was mich wirklich beeindruckt. Wie jetzt jeden Samstag ungefähr 80.000 Menschen auf die Straße gehen, dass von denjenigen, die am Anfang protestiert haben, nicht immer da geblieben sind, sondern zum Teil und vor allem die extrem Gestimmten und diejenigen, die eine politische Agenda haben, zum großen Teil aus der Rechtsradikal, dass eine solche Gruppe ein Land quasi zum Stillschweigen bringen kann und dass es nur ein einziges Thema gibt. Das finde ich ziemlich beeindruckend. Was ich da aber positiv finde, ist, dass da etwas in Gange gekommen ist, was in Frankreich beeindruckend war, nämlich dieses Nicht-Hören-Können zwischen der Elite, in Anführungsstrichen, in den Städten, in den Großstädten und denjenigen, die an der Peripherie im Allgemeinen sind, auch an der Peripherie der Großstädten in der Provinz, wo man plötzlich erkennen muss, ah ja, vielleicht sollte man zuhören. Und diese große Debatte ist eine positive Antwort. Der Ausgang aus der Debatte wird das große Fragezeichen sein. Denn wenn nichts von den guten Ideen übernommen wird, die möglicherweise entstehen, wenn nichts verwirklicht wird, dann weiß ich nicht, was passiert.
Herr Schild, kommt dieser neue Élysée-Vertrag womöglich gerade zu rechten Zeiten, nämlich zu einer Zeit, wo gerade in populistischen Bewegungen die alten Ressentiments reaktiviert werden?
Sicher, als Signal in diese Richtung ist er ohne Frage gedacht, um genau diesen Akzent zu setzen und die inneren und äußeren Herausforderungen, die dazu geführt haben, dass man darüber nachgedacht hat, dass die deutsche Seite zugestimmt hat, sind ja schon genannt worden. Die inneren Herausforderungen, der Populismus, die Erfolge von populistischen Parteien, die Fliehkräfte, die auch zwischen den Regierungen, nicht nur auf Parteiebene, zwischen europäischen Ländern deutlich geworden sind, haben es als opportun erscheinen lassen, und da gibt es gute Gründe dafür, zu sagen, hier müssen die Kernstaaten der Europäischen Union, die den historischen Kern gebildet haben, aber bis heute eben das bilden, was ich eine Verantwortungsgemeinschaft für Europa nenne, ein Signal setzen, klare Flagge zeigen, um die gewachsenen Fliehkräfte einzudämmen innerhalb der Europäischen Union. Ob man durch die Diskussion über den Vertrag erneut Fliehkräfte freisetzt mit den Ratifizierungsdebatten, wird abzuwarten sein.
Herr Professor Basner, morgen steht alles mit Unterschrift auf dem Papier, was die Neufassung des Élysée-Vertrags angeht. Was muss passieren, damit daraus auch Wirklichkeit wird?
Der nächste Schritt sind die bereits angesprochenen Ratifizierungsdebatten. Ich freue mich da wirklich drauf, weil da muss diskutiert werden über Europa, da muss diskutiert werden über verschiedene Optionen, nicht nur einfach für oder gegen Europa, für oder gegen Deutschland, Frankreich, sondern auch die Formen, die man eben der Sache geben kann. Das werden gute Debatten geben. Damit nachher aus den konkreten Möglichkeiten, die in so einem Vertrag verborgen sind, etwas wird, brauchen wir politischen Gestaltungswillen. Und das ist auch schon angesprochen worden, da werden wir sicherlich in Deutschland die Regionalwahlen, die Landeswahlen abwarten, bis man sieht, wie stark eigentlich die CDU noch ist oder wie das werden könnte. Davon wird viel abhängen, aber die Tür ist aufgestoßen mit so einem Vertrag und dann braucht es noch die Leute, die da durchgehen.
Update für den Élysée-Vertrag. Wozu braucht es ein neues deutsch-französisches Freundschaftsabkommen? Herzlichen Dank an Professor Frank Basen. Er ist Leiter des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg. An Professor Hélène Millard de la Croix, Historikerin an der Universität Sorbonne. Und an Professor Joachim Schild, Politikwissenschaftler der Universität Trier. Am Mikrofon war Martin Durm.